Ich möchte direkt in den Predigttext einsteigen. Alle, die eine Bibel dabei haben, dürfen sehr gerne mitlesen. Markus 6, 35 bis 44. Und als nun der Tag fast vergangen war, traten seine Jünger zu ihm und sagten: Dieser Ort ist einsam und der Tag ist fast vergangen. Entlasse sie, damit sie in die Höfe und Dörfer ringsumher gehen und sich Brot kaufen, denn sie haben nichts zu essen. Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Gebt ihr ihnen zu essen. Und sie sprachen zu ihm: Sollen wir hingehen und für 200 Denare Brot kaufen und ihnen zu essen geben? Er sprach zu ihnen: Wie viele Brote habt ihr? Geht hin und seht nach. Und als sie es erkundet hatten, sprachen sie: 5 und 2 Fische. Und er befahl ihnen, dass sich alle in Gruppen ins grüne Gras setzen sollten. Und sie setzten sich gruppenweise zu 100 und zu 50. Und er nahm die 5 Brote und die 2 Fische, blickte zum Himmel auf und dankte, brach die Brote und gab sie seinen Jüngern, damit sie ihnen austeilten. Auch die 2 Fische teilte er unter alle. Und sie aßen alle und wurden satt. Und sie hoben 12 Körbe voll an Brocken auf und auch von den Fischen. Und die, welche die Brote gegessen hatten, waren etwa 5000 Männer. All in, es geht um mehr, als wir können. Daher dieses Wunder, die Speisung der 5000 ist ein Wunder. Es ist mehr, als wir können. Aber wie kam es dazu? Wie kam es überhaupt zu dieser Situation, dass die Jünger da waren mit Jesus? Zuerst einmal war Jesus mit seinen Jüngern und er sandte sie aus. Sie sollten predigen und das taten sie. Sie gingen und erlebten viele große Dinge. Wunder, sie predigten und dann kamen sie wieder zurück. Sie kamen zurück zu Jesus und als sie so vor Jesus standen, merkte Jesus: Boah, die sind völlig auf dem Hund. Die sind müde, sie können nicht mehr. Jesus hat ihnen dann gesagt: Okay, kommen wir. Gehen ins Schiff, fahren rüber ans Ostufer und da gibt es einen einsamen Ort, da können wir ein wenig ruhen. Also so schnell wie möglich ins Schiff und rüber ans Ostufer fahren. Eine Menschenmenge war auch am Westufer und sahen: Das ist doch Jesus. Und die Jünger, jetzt sind sie wieder zusammen und fahren darüber, da muss etwas Großes geschehen, da gehen wir sofort hinterher. Und so schnell, dass sie noch vorher am anderen Ufer waren. Jesus fuhr also los mit den Jüngern. Die Jünger und Jesus waren gemeinsam im Austausch, haben einander erzählt, was sie erlebt haben die letzten Tage, Wochen, wie viel auch immer. Und dann kamen sie am anderen Ufer an. Jesus stieg aus und sah Tausende von Menschen. Der einsame Ort, da waren Tausende von Menschen. Okay, Jesus stieg aus und sah die Menschen und dachte: Das ist nicht gut. Er empfand Mitleid. Er hatte Erbarmen mit ihnen. Griechisches Wort, das hier steht, ist splachnizomai. Ein Wort, das man fast nicht aussprechen kann, aber es heißt so viel wie: Die Eingeweiden drehten sich um. Er hatte Bauchkrämpfe, weil er sah, wie es den Menschen geht. Er hatte Mitleid, weil die Menschen wie Schafe ohne Hirten sind. Darum begann Jesus sofort und lehrte sie vieles. Und da sind wir nun im Predigttext. Der Tag geht langsam dem Ende zu und die Jünger merken, die Menschen, sie haben Hunger. Und jetzt überlegen sich die Jünger: Was machen wir jetzt? Und so gehen sie zu Jesus und sagen: Jesus, weißt du, das Beste wäre jetzt, du würdest die Menschen entlassen, sie können noch in Dörfern, in eine Herberge gehen, ins Coop oder Migros, noch einkaufen gehen, damit sie etwas zu essen haben. Das ist das, was die Jünger sich überlegen. Völlig rational kommen sie zu Jesus und sagen ihm das. Jesus sagt ihnen ganz einfach: Gebt ihr ihnen zu essen. Die Jünger, es ratterte weiter im Hirn. Also was genau sollen wir jetzt tun? Also was genau meint jetzt Jesus damit, dass wir, also wir 12.000 von Menschen, wir sollen ihnen zu essen geben? Wie soll das genau gehen? Sollen wir einkaufen gehen? Sollen wir etwas kochen? Sollen wir die Leute fragen, was sie gerne hätten und eine Menüliste schreiben? Oder was genau sollen wir? Wie müssen wir das verstehen? Die Jünger wussten nicht, was sie sollten. Darum fragten sie einfach Jesus weiter. Sie führten die Konversation fort. Genauer gesagt, Philippus, der fragte Jesus, also sollen wir jetzt losgehen und für 200 Denare einkaufen gehen? Für 200 Denare Brot. Die Jünger, sie gingen weiter von dem aus, was sie konnten. Vielleicht hatten sie ihre Jüngerkasse dabei gehabt, wo sie immer etwa 200 Denare drin hatten. Vielleicht wussten sie aber auch, ja, 200 Denare, das könnten wir etwa so von den Menschen so zusammentreiben. Das war einfach das, was sie konnten. Und das tun sie dann auch. Aber die 200 Denare Brot, das hätte vielleicht, eventuell, wahrscheinlich nicht, für jeden so ein Häppchen gegeben. Aber sicherlich nicht, dass alle genug gehabt hätten. Jetzt fragt Jesus weiter, wie viele Brote habt ihr? Geht und seht nach. Die Jünger machen sich also auf den Weg, tun das, was sie können, das, was Jesus von ihnen fordert, gehen durch die Mengen und fragen, hat jemand noch Brot? Es ist nämlich so, dass wenn man damals unterwegs war, dann hatte man eigentlich immer Brot dabei. Wenn aber die Jünger jetzt so schnell ins Schiff gestiegen sind und die Leute so schnell ans andere Ufer gemusst hatten, dann haben sie vielleicht gar nichts mitgenommen. Oder wir lesen auch, es ist schon Abend, vielleicht haben sie einfach auch schon alles gegessen. Also, es ist fast nichts mehr da. Doch da ist ein Jüngling. Nach Johannes, nach der Parallelstelle im Johannesevangelium, ist da ein Jüngling, ein Kind, irgendjemand so bis 12 Jahre. Und der sagt, ich habe noch 5 Brote und 2 Fische. Und das könnt ihr haben. Dieser Junge, er ging all in. Er brachte all das, was er hatte. Das, was er konnte, gab er den Jüngern. So gingen die Jünger mit 5 Broten und 2 Fischen zu Jesus und sagten, das ist alles, was wir haben. Nur 5 Brote und 2 Fische. In Johannes steht sogar, was ist das schon für so viele? Die Jünger standen da bei Jesus, hatten 5 Brote, 2 Fische. Das war das, was sie auftreiben konnten. Das war das, was sie konnten. Und es war nicht viel. Aber es hat Schluss am Ende gereicht. Ich glaube, dass genau dieses Denken der Jünger auch uns immer wieder plagt. Wir denken, was wollen wir schon mit unserem Leben? Unser Leben ist so gering, was können wir den anderen schon geben? Ich kann doch nur Blockflöte spielen. Oder ich habe so wenig Zeit. Ich kann doch da fast nichts investieren. Die Jünger, sie gaben alles, was sie konnten. Es war vielleicht nicht viel, aber es hat gereicht. Im Kids-Treff haben wir hinten ein Kässeli und auch ein Schild, bei dem wir immer wieder für Nizanael, unser Patenkind, Geld sammeln. Der Betrag, den wir da monatlich überweisen müssen, der ist so groß für ein Kind. Und unser Motto, das auch hinten draufsteht, ist, jedes Fünfi zählt. Jedes Fünfi, das ist das, was jedes Kind wirklich geben kann. Das ist kein Problem. Aber wir Menschen, wir denken dann eher so, ich habe jetzt ein Fünfi, das kann ich geben, aber das ist so unbedeutend für diese große Summe, ich gebe es gar nicht. So denken wir immer mal wieder. Wir haben nur so wenig, also geben wir es gar nicht. Da ist eine Frage an dich persönlich. Wo kannst du nur etwas Kleines geben, aber gibst es dann nicht? Unser Part im Ganzen drin ist, wir geben, was wir können. Aber wie wir den Predigttitel entnehmen, es geht um mehr, als wir können. Die Jünger, sie tun alles, was sie können, tun ihren Teil, aber es geht um mehr. Jetzt im Text übernimmt Jesus das Werk. Zuerst setzt er die ganze Gruppe hin, so in einzelne Gruppen. Man könnte auch übersetzen Gartenbeete, oder ein Übersetzer hat Lauchbeet genannt. Ich weiß nicht, ob das heutzutage auch noch so geht. Es sind Gartenbeete, die ringsherum einen Weg hatten. Also sie hatten sich eigentlich ins grüne Gras gesetzt und setzten sich so, wie wir heute da sitzen. Wir haben auch Gänge zwischendurch, dass man gut drum herum laufen kann, alle Leute erreichen kann. Ganz geordnet geht also Jesus weiter. Er nahm die 5 Brote und die 2 Fische, schaute zum Himmel, dankte, brach die Brote und verteilte es den Jüngern, dass sie es wieder weiter teilen können. Die Jünger, sie haben die 5 Brote und 3 Fische. Das Wenige haben sie organisiert. Das war das, was sie konnten. Aber es geht nicht um das, was wir können, sondern es geht um mehr. Es geht um das, was Jesus kann. Und Jesu Grenzen, die hören nicht einfach bei den 5 Broten und 2 Fischen auf. Nein, überhaupt nicht. Mit diesen 5 Broten und 2 Fischen ernährt er Tausende von Männern. Die Jünger, sie gaben das, was sie konnten. Aber es geht um mehr. Es geht um das, was Jesus kann. Und ich glaube, es geht nicht nur um mehr, als wir können. Es geht hier im Text auch um mehr, als wir vordergründig sehen. Wir sehen nämlich hier im Text vordergründig, die Menschen, sie hatten Hunger. Und Jesus gab ihnen Brot. Jesus tut das Wunder und vermehrte Brot und Fische. Aber ich glaube, es geht um viel mehr. Die Jünger, sie haben die Not entdeckt. Sie haben entdeckt, die Menschen, sie haben Hunger, sie haben nichts mehr zu essen, also wollen sie den Menschen zu essen geben. Aber es geht um mehr, als nur um Essen zu geben. Ich glaube, mit jedem Wunder, das Jesus tut, in der ganzen Bibel, will er mehr sagen, als nur einfach das Wunder. Ich glaube nicht, dass Wunder einfach nur so geschehen, einfach nur aus menschlicher Sensationslust geschehen, sondern weil immer ein geistlicher Aspekt noch weiter dahinter liegt. Ich denke, man kann das so in 2 Punkte zusammenfassen, was jedes Wunder eigentlich ausdrücken will. Erstens mal, Jesus Christus ist der Sohn Gottes und hat Macht und Autorität. Er kann alles. Es widerspricht nicht seinem Wesen. Und zweitens, Wunder sind nicht einfach nur so da, sondern Wunder fordern uns immer heraus zum Glauben und zum Gehorsam. Was steht aber hier hinter diesem Wunder? Ich glaube, Vers 41, da kommen wir etwas näher drauf. Wahrscheinlich kommen euch alle ein Ereignis in den Sinn, wenn wir das hier lesen. Ein Ereignis, das kurz vor der Kreuzigung geschehen ist. Und er nahm die 5 Brote und die 2 Fische, blickte zum Himmel auf und dankte und brach die Brote und gab sie seinen Jüngern. Das Abendmahl. Beim Wunder hier ging es vordergründig darum, die Menschen zu sättigen, ihnen Brot zu geben. Aber es geht noch um mehr. Es geht nämlich darum, nicht nur den körperlichen Hunger zu stillen, sondern auch den geistlichen Hunger zu stillen. Was ist denn dieser geistliche Hunger? Wir Menschen, wir sehnen uns alle nach Gerechtigkeit. Wir sehnen uns nach Führung, dass wir wissen, was gut und böse ist, was wahr und falsch ist. Wir sehnen uns danach nach Sicherheit. Wir sehnen uns nach einem erfüllten Leben, dass wir mal zurückblicken können auf unser Leben und sagen, doch, es hat sich gelohnt. Kurz gesagt, wir sehnen uns nach dem Zustand, den wir im Garten Eden hatten, Wir sehnen uns nach dem Paradies. Dort, wo alles perfekt ist. Und wir Menschen, wir probieren dann diesen Hunger alle ein bisschen anders zu stillen. Wir probieren ihn zu stillen, indem wir Karriere machen und Macht haben, Ansehen oder einfach viel Geld haben, sich alles leisten können. Und davon erwarten wir, dass dieser geistliche Hunger gestillt wird. Aber eins kann ich euch sagen, dieser geistliche Hunger, den wir probieren zu stillen mit all diesen Dingen, Joshua hat vorher gesagt, die keine Ewigkeitsperspektive haben, die werden uns irgendeinmal auffressen. Sie werden nicht gut sein für uns. Geld zum Beispiel. Geld ist an und für sich nichts Schlechtes. Aber wenn es zum Absoluten wird, dann wird es kritisch. Und Geld hat schlussendlich auch keinen Wert. Wenn wir sterben, wir können das Geld nirgends mitnehmen. Wir haben vielleicht hier auf Erden eine kurze Zeit, wo wir viel haben. Aber dann in der Ewigkeit nichts mehr. Und genau so sind wir Schafe ohne Hirten, die nur umherirren. Schafe ohne Hirte, die sind ständig auf der Suche nach Essen. Auch Schafe mit Hirten sind ständig auf der Suche nach Essen. Aber die Schafe ohne Hirte, die sehen einfach das Gras, das vor ihnen ist, und das fressen sie. Und immer das Gleiche. Aber irgendeinmal ist es abgekaut und nicht mehr wirklich da. Der Hirte hat die Aufgabe, sie immer wieder zu frischem Gras zu führen. Und weiter sind die Schafe ohne Hirte dem Tode geweiht. Sie können, haben keine Chance, sich zu verteidigen, wenn ein Wolf kommt oder was auch immer. Das ist die Aufgabe des Hirten. Und genau gleich sind wir Menschen heute auch Schafe ohne Hirte. Wir sind dem Tode ausgesetzt. Durch unsere Sünden, alles, was uns von Gott trennt, sind wir eben getrennt von Gott. Wir mussten den Garten Eden verlassen und jetzt haben wir eine Sehnsucht, da wieder zurückzugelangen. Aber wir können es nicht. Wir sind dem Tode geweiht. Aber Gott sagt, das ist nicht das Ende. Das ist nicht alles. Denn ich liebe euch Menschen so sehr, ich gebe euch meinen Sohn, der die Strafe trägt am Kreuz, dass ihr wieder zu mir kommen könnt. Dass ihr wieder ins Paradies kommen könnt. Dass ihr den Zustand von Eden wieder in euch tragen könnt. Dass ihr die wahre Erfüllung im Leben haben könnt. Und Jesus Christus hat sich selbst hingegeben am Kreuz für uns, damit wir nicht mehr hungern müssen, damit wir diesen geistlichen Hunger nicht mehr haben müssen, sondern dass wir auch da gesättigt werden dürfen. Schon jetzt auf dieser Welt, aber dann auch in Ewigkeit, wenn wir bei ihm im Paradies sein dürfen. Jesus ist also zum Brot des Lebens geworden. Beim Abendmahl brechen wir das Brot, weil er das Brot des Lebens geworden ist, weil er sein Leib gebrochen hat, dass unser Leib nicht gebrochen werden muss. Es geht also in dem Wunder vordergründig darum, dass wir Menschen körperlich gesättigt werden, aber es geht noch um viel mehr. Es geht darum, dass Jesus zum Brot des Lebens wird, nicht nur für unseren körperlichen Hunger zu stillen, sondern vor allem auch den geistlichen. Und Jesus, er speist jetzt hier die Menge. Aber nicht nur das. 5 Brote und 2 Fische hatte er zuerst. Und jetzt, Vers 43, 12 Körbe voll bleiben noch übrig. Wenn Jesus ein Wunder tut, dann ist auch immer ein Überfluss da. Die Jünger, sie gaben zuerst alles, was sie konnten. Jesus tut dann das Wunder und es entsteht noch Überfluss. Ich glaube, das ist ein geistliches Prinzip, das wir unbedingt verstehen und anwenden sollten. Zuerst einmal, wir gehen all in. Wir gehen in mit dem, was wir haben, mit dem, was wir können. Zum Beispiel investieren wir mit unseren Gaben. Sind alle ganz unterschiedlich begabt. Manche können musizieren, Manche können vielleicht mehr unterrichten. Andere sind handwerklich begabt und setzen sich da drüben bei der Parkstraße mit ein. Wir können uns einsetzen. Oder wir setzen unsere Finanzen ein. Wir gehen da all in. Sagen, das will ich investieren. Und auch wenn es noch so nach wenig aussieht, spielt es keine Rolle. Das, was wir können, sollen wir tun. Und Jesus wird dann das Wunder machen. Wir können auch Zeit investieren in Beziehungen. Wir können Zeit investieren ins Gebet. Wir können auch unseren Mittagstisch freigeben, damit Nachbarn bei uns zu Mittag essen können. Oder wir können ein Zimmer freigeben, dass jemand, der kein Zimmer hat oder auf Durchreise ist oder einfach ein Zimmer braucht, bei uns wohnen kann. So können wir all in gehen. Wir können das zur Verfügung stellen, was wir haben und was wir können. Und Jesus, er gibt jetzt alles. Er tut das Wunder. Er gibt sogar sein Leben für uns. Und daraus entsteht jetzt ein Überfluss. Zuerst kostet es uns etwas, das wir geben, aber wir bekommen schlussendlich viel mehr zurück über, als wir zuerst gegeben haben. Im letzten Vers steht jetzt auch, wie viele da wirklich gegessen haben. Wir erinnern uns, 5 Brote und 2 Fische. Es gab einen Überschuss und 5000 hungrige Männer wurden gesättigt. Gott ist ein Gott des Überflusses. Er gibt gerne, aber er gibt auch nicht zur Verschwendung. Denn wir lesen hier, sie sammelten alles auf in Körbe und nahmen es wieder mit. Ich weiß nicht, was sie damit gemacht haben, aber sie haben es nicht verschwendet. Sie haben es aufgehoben. Und ich bin überzeugt, dass genau diese Mischung von Mensch und Gott auch heute noch möglich ist. Dass Wunder geschehen. Aber nicht einfach so, dass Wunder passieren, sondern immer, weil mehr dahinter steht. Aber wie funktioniert jetzt das genau? Wie können wir da drin leben? Wie können wir das ausführen, was Jesus hier sagt, was er auch den Jüngern sagt? Ich denke, genau gleich wie hier im Text auch, können wir so vorgehen. Zuerst einmal müssen wir die Not erkennen. Wir müssen die Not von uns selber erkennen, dass wir geistlich hungern. Und dann müssen wir die Not der Welt feststellen. Und so können wir uns dann investieren. Wir können geben, was wir können. Das Erste ist, wir gehen all in. Wir geben einfach das, was wir können. Und Jesus wird den Rest machen. Wir können jeden Tag wieder neu entscheiden. Jesus, ich gebe alles, was ich habe. Du kannst darüber verfügen. Ich mache das persönlich so, dass ich jeden Morgen bete ich, Jesus, gebrauche mich an diesem Tag. Ich bitte dich, brauche mich von Kopf bis Fuß. Brauche meine Augen, damit ich die Nöte sehen kann. Brauche meinen Mund, damit ich dich bekennen kann. Damit ich ein Wort der Ermutigung oder der Ermahnung sprechen kann. Brauche meine Füße, dass ich dorthin gelangen kann, wo Hilfe nötig ist. Und gebrauche meine Hände, dass ich auch helfen kann. Seit ich das bete, habe ich immer wieder mal Kontakte und Begegnungen, wo ich auf das Brot des Lebens hinweisen kann. Zum Beispiel habe ich immer mal wieder junge, vor allem Männer bei mir im Büro, die Vollgas mit Jesus unterwegs sein wollen, die alles geben. Und da kann ich mich investieren. Oder auch in der Feuerwehr gibt es Situationen, wo ich auf Jesus hinweisen kann. Und so kann Jesus uns immer wieder gebrauchen. Und Jesus will uns gebrauchen. Vers 37 steht nämlich, gebt ihr ihnen zu essen. Aber das gebt ihr ihnen zu essen, das ist unglaublich schwer. Denn es bedeutet auch, wir müssen ein Risiko eingehen. Aber bei Risiko stehen wir so oft da und sagen, oh nein, dann habe ich nicht alles im Griff und das kommt nicht gut. Gott will ja nicht, dass wir so im Unsichtbaren laufen, dass wir nicht wissen, wo wir hin müssen, dass wir so im Dunkeln tappen. Nein, ich gehe kein Risiko ein. Aber Gott möchte dich brauchen. Gott möchte dich brauchen, wie er auch die Jünger gebraucht hat. Und die Jünger sagten einfach hier, das ist das, was ich habe. Sie gingen das Risiko ein, auch einfach zu wenig zu haben. Bei uns Menschen gehört das Risiko zum Leben mit dazu. Es geht um mehr, als wir können. Es geht auch darum, dass wir mal ein Risiko eingehen. Ich glaube, wenn wir im Leben weiterkommen wollen, wo auch immer, geistlich, aber auch sonst, dann müssen wir risikobereit sein. Weil wir können sagen, ich gehe kein Risiko ein, dann mache ich einfach das, was ich kann, ich mache das, was ich kenne und ich mache es so, wie ich es bis jetzt schon immer getan habe. Und dann kommen wir nicht weiter. Aber wir können auch sagen, ich gehe ein Risiko ein. Auch einen Glaubensschritt ein. Ich vertraue auf Gott, dass er mich gut führen will. Aber diese risikohaften Entscheidungen treffen ist ja nicht unbedingt leicht. Aber ich glaube, wenn wir mit Blick voraus diese Entscheidungen treffen, dann kann Gutes daraus entstehen. Mit der Frage, was könnte daraus in 5 Jahren geschehen? Vielleicht bist du da und denkst dir, ja, ich hatte eigentlich da schon einen Wunsch, so ein Geschäft zu eröffnen oder eine Missionspartnerschaft zu machen oder Theologiestudium, was auch immer. Dann frag dich, was kann daraus in 5 Jahren geschehen? Es birgt ein Risiko in sich, diesen Schritt zu wagen. Denn es heißt vielleicht, dass wir die ersten Jahre weniger verdienen, als wenn wir einfach Angestellter bleiben. Vielleicht werden wir auch für immer weniger verdienen, als wenn wir Angestellter bleiben würden. Aber was kann in 5 Jahren sein? Vielleicht haben wir dann mehr Geld, das wir investieren können in Gemeinde, in Mission, wo auch immer. Oder wir haben mehr Zeit für die Familie, mehr Zeit für uns in die Gemeinde zu investieren. Oder die Gemeindearbeit, in der du drin bist, noch effizienter machen zu können. Bei risikohaften Entscheidungen gilt es also gut zu überlegen, gibt es am Ende eine Ernte? Weil viel zu oft stelle ich fest, dass Menschen, die ein Geschäft eröffnen wollen, irgendeinmal dastehen und sagen, ich habe viel weniger Zeit jetzt als vorher. Grundsatz ist, entscheide dich nur dann, ein Risiko einzugehen, wenn du guten Grund zur Annahme hast, dass am Ende auch eine Ernte dabei rausschauen wird. James Dyson, der Erfinder von Dyson Staubsauger, der war überzeugt von seinem Produkt. Er wusste, am Ende wird es gut kommen. Ich lese euch vor, was er gesagt hat. Ich widmete etwa 5 oder 6 Jahre der Entwicklung eines völlig neuen Typs Staubsauger. Ich baute mehr als 5000 Prototypen, bis das System endlich funktionierte. Mit jedem Jahr wuchsen meine Schulden weiter an. Am Ende waren es ungefähr 4 Millionen Dollar und ich hatte 2 oder 3 Hypotheken auf mein Haus aufgenommen. Wenn ich es nicht geschafft hätte, wäre all mein Besitz an die Bank gegangen. Alle hielten mich total für verrückt, aber dann zeigte sich, dass ich meine Bankkredite schon in den ersten 4 oder 5 Monaten nach der Produkteinführung komplett zurückzahlen konnte. Die Bank verwendete mich danach in ihrer Werbung als Beispiel dafür, wie erfolgreich sie Geld verlieh. Ich will euch jetzt nicht ermutigen, dass ihr alle irgendetwas erfinden müsst, alle irgendein Geschäft eröffnen werdet. Ich will euch vielmehr dazu ermutigen, auch mal im Geistlichen ein Risiko einzugehen. Weil ich glaube, wenn wir bereit sind, all in zu gehen, auch mal ein Risiko in Kauf zu nehmen, vielleicht nicht gerade 4 Millionen Dollar, ich weiß nicht, wo das da der Schnitt ist, dass es noch gut ist. Aber ich glaube, dann, wenn wir risikobereit sind, dann werden auch Wunder geschehen. Wir werden Großes und Kleines erleben tagtäglich. Aber das braucht ein Vertrauen zu Gott. Matthäus 6, 33 steht, trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch dies alles hinzugefügt werden. Es geht darum, dass die Menschen das Brot des Lebens schmecken dürfen, dass sie Erfüllung haben dürfen in Jesus Christus. Vielleicht denkst du schon seit einer längeren Zeit darüber nach, irgendetwas anzureißen. Dann teile es mal mit Gott. Teile es mit deinem gläubigen Kollegen. Und wenn es dich weiterhin nicht mehr loslässt, dann kann es sein, dass Gott dich genau da haben möchte. Aber es geht immer darum zu prüfen, lohnt sich das Risiko? Gibt es am Ende wirklich eine Ernte oder nicht? Bei jeder Risikoentscheidung ist das Problem vor allem darin, dass man nicht weiß, wie es ausgeht. Und das macht es so unglaublich schwierig, auch für uns als Gemeinde. Leiter, die irgendetwas sehen, da ist eine Not und da müsste man dringend etwas machen, das Risiko einzugehen, für da ein neues Gefäß zu schaffen. Braucht unglaublich Mut, weil was passiert, wenn man versagt? Dann gibt es einige, die sagen, ich habe es ja schon lange gesagt, dass das nicht klappt. Warum bist du das Risiko nur eingegangen? Ganz einfach, weil es ein Risiko ist, weil es nicht klar ist, wie es ausgeht. Und das braucht Mut, es braucht Gottvertrauen. Es braucht auch mal, dass wir hinfallen, wieder aufstehen können. Wo siehst du in deinem Leben gerade so einen Punkt, wo du ein Risiko eingehen solltest, wo du einen Schritt auf Gott zu wagen solltest, mit ihm vorwärts zu gehen, dass da etwas Großes draus entstehen kann. Und immer mit dem Blick, kann daraus eine Ernte geschehen oder nicht? Was lernen wir von der Speisung der 5000? Es geht um mehr, als wir können. Aber das, was wir können, das geben wir. Sei es auch noch so klein. Wir geben alles. Wir gehen all in. Und Jesus, er tut dann alles. Er vollbringt das Wunder. Aber nicht nur nach dem, was es vordergründig aussieht, sondern es geht noch um viel mehr. Es geht um eine Ewigkeit hintendran. Bei jedem Wunder geht es darum, dass wir die Macht und die Autorität von Jesus Christus sehen und dass wir im Glauben und im Gehorsam gefordert und gefördert werden. Die Zusammenarbeit von Mensch und Gott ist auch heute noch möglich. Wenn wir als Menschen all in gehen, das zur Verfügung stellen, was wir haben, dann wird Gott Großes tun, auch bei uns. Aber dafür müssen wir auch bereit sein, ein Risiko einzugehen. Und so bin ich überzeugt, zutiefst überzeugt, dass wir solche Wunder auch heute noch erleben können, wenn wir all in gehen und Gott am Wirken ist. Ich habe ein paar Fragen noch für dich zum Weiterbewegen, auch vielleicht nachher hier vorne bei den Gebetshelfern. Wo tust du nur das Gewohnte? Und wo wäre es dran, einen Risikoschritt zu tun? Oder wo sagst du dir, das ist nur so klein? Das gebe ich überhaupt nicht, weil aufs große Ganze gesehen bringt das ja nichts. Wo ist ein Schritt dran, ein Risiko einzugehen, das auch eine überfließende Ernte geben wird? Ich möchte dich ermutigen, nimm diese Fragen einfach mal mit ins Gebet und frage Gott, wo willst du mich gebrauchen, auch gerade in der nächsten Zeit? Ich möchte beten. Vater, ich danke dir vielmal. Dürfen wir tagtäglich mit dir unterwegs sein und danke vielmal, bist du nicht gebunden an irgendwelche Naturgesetze, sondern kannst du auch Brot vermehren. Und nicht nur das, du kannst auch unseren geistlichen Hunger stillen. Und dafür danke ich dir vielmal. Ich bitte dich auch immer wieder für Mut für uns, dass wir dürfen mit dir mitgehen, Dort, wo das Risiko von uns fordert ist, dass eine grosse Ernte daraus entstehen darf, grosse Wunder einfach auch dürfen passieren in jedem einzelnen Leben, das jetzt auch hier drin hockt. Amen.